Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir widmen uns in einem Schwerpunkt den Themen Wissenschaft, Skepsis und Demokratiefeindlichkeit. Dieses Mal gehen wir der Frage nach, welche Rolle dabei das sogenannte gefährliche Halbwissen und die Selbstüberschätzung spielen. Darüber ein Gespräch mit der Molekularbiologin und Neurowissenschaftlerin Simone Lackner, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt hat. Und wir sprechen mit dem Pharmazeuten, Apotheker und Autor Edmund Berndt über Schein- und Pseudomedizin und gehen unter anderem der Frage nach, worin die Gründe zu suchen sind für die breite Akzeptanz von höchst fragwürdigen Heilmethoden wie etwa der Homöopathie. Und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Eine Ausgabe, die sich, wie gesagt, der Wissenschaftsskepsis und der damit in Teile auch einhergehenden Demokratiefeindlichkeit widmet. Ein Schwerpunkt, der im FRS im Rahmen eines Projekts gemeinsam mit der Gesellschaft für politische Bildung läuft und den wir den eingängigen Titel Schauraum Deutungshoheit gegeben haben. Ein durchaus launiges Gespräch über die Wirren der sogenannten Alternativmedizin und Scheinmedizin heute noch im zweiten Teil. Da erfahren wir unter anderem etwa, was es mit dem Präparat Mumie auf sich hat. Welche Rolle das sogenannte gefährliche Halbwissen und die Selbstüberschätzung in Bezug auf Wissenschaftsskepsis spielen, beleuchten wir jetzt. Um eine Entscheidung zu treffen, sollte man ja im besten Fall gut informiert sein. Fehlendes oder fehlerhaftes Wissen ist jedenfalls keine gute Voraussetzung. Aber was ist mit dem sogenannten Halbwissen? Diese Frage hat sich Simone Lackner gestellt. Sie arbeitet seit über 20 Jahren in der Wissenschaft, von der Molekularbiologie über die Neurowissenschaft bis hin zu Komplexitätsforschung war sie schon in vielen Feldern tätig. Im Augenblick beschäftigt sie sich hauptsächlich mit der Frage, wie man Wissenschaft mit Kunst verbinden kann und welche neuen Formate es braucht, um wissenschaftliche Erkenntnisse unter die Leute zu bringen, mit dem Ziel, dass möglichst viele Menschen möglichst gut informiert an demokratischen Prozessen teilnehmen können. Dabei gibt es allerdings einen kleinen Haken. Wer sich gut informiert fühlt, ist nicht gleich gut informiert. Simone Lackner hat zusammen mit einem multidisziplinären Team das Phänomen der Selbstüberschätzung wissenschaftlich untersucht und dabei einiges zum gefährlichen Halbwissen herausgefunden. Magdalena Stammler hat sie getroffen und gefragt, wie hängen denn nun unsere inneren Einstellungen mit dem Vertrauen in Wissenschaft zusammen?
Also die Studien, die wir geführt haben in einem multidisziplinären Team, also ich bin aus der Neurowissenschaft zusammen mit einem Physiker und auch einer Wissenschaftlerin aus der Psychologie, haben uns zusammen angeschaut, eben wie Menschen oder die Bevölkerung sich eine Meinung über Wissenschaft bildet. Also im Englischen sind das die Attitudes Towards Science. Sehr bekannt ist dieses Vertrauen und auch die Einstellung zur Wissenschaft schwankt halt immer wieder. Und wir wollten einfach verstehen eben, was man von der wissenschaftlichen Seite tun kann, um eben ein besseres wissenschaftliches Verständnis zu fördern, aber halt auch bei der Meinungsbildung zu helfen. Und da gibt es halt diese kognitiven Verzerrungen, heißt das auf Deutsch, auf Englisch Cognitive Bias oder auch in der KI Human Bias, wo wir halt, wenn wir Entscheidungen treffen, irrsinnig viele angeborene und auch sozial angelernte kognitive Verzerrungen haben. Und eine davon ist diese Selbstüberschätzung. Also im Englischen ist es eigentlich Confidence oder Overconfidence, also dass man sich einer selbst zu übervertraut. Also es gibt keine direkte, perfekte Übersetzung für das. Aber die Idee dahinter ist eben, dass man vorgibt, mehr zu wissen, als man eigentlich weiß.
Warum ist das ein Problem potenziell?
Es ist ein sehr großes Problem potenziell, dadurch, dass ja diese Selbstüberschätzung oder im Englischen Overconfidence ja nicht nur bei der persönlichen Meinungsbildung und Entscheidung, sondern ja auch im politischen Sphäre. Also es geht in alle Sphären, dass die Selbstüberschätzung eben ein Problem ist. Wenn man halt natürlich sehr starke Meinungen zu einem Thema hat, in dem man kein Experte ist oder ja auch nicht direkt erste Hand Informationen hat und sozusagen auf sein Bauchgefühl auch vielleicht Entscheidungen trifft, die aber große Wirkung haben in Gesellschaft, wie zum Beispiel, ob man sich während der Corona-Krise impfen lässt oder den Mundschutz trägt oder nicht, da kann man sich schon selbst überschätzen und dann halt auch bei bestimmten Entscheidungen nicht nur sich selbst gefährden, sondern auch seine Mitmenschen.
Wie verhält sich denn das mit der Selbstüberschätzung über verschiedene Bevölkerungsteile hinweg, also zum Beispiel über Alter oder verschiedene Geschlechter oder Bildungsgrad?
Ja, unsere Studie über Selbstüberschätzung haben wir natürlich aus einem Sortiment von einer sehr langzeitigen Studie, und zwar den Eurobarometer, die über 30 Jahre geführt worden sind, immer mit denselben Fragen, um eben wissenschaftliches Vertrauen und auch Verständnis in die Wissenschaft zu messen. Und meistens sind das eben Fragestellungen wie, ist ein Atom größer als ein Elektron? Und man muss dann darauf antworten, ob das wahr oder falsch ist. Zusätzlich gab es aber auch immer die Antwort, ich weiß es nicht. Und meistens in diesen Reports von Eurobarometer wird halt das Wissen gemessen an dem, wie viele Fragen richtig oder falsch beantwortet sind. Und wir sind dann in der Gruppe mit der Überlegung gekommen, dass wir doch da vielleicht die Confidence messen können mit den ich weiß es nicht. Weil ein rationaler Agent, also Mr. Spock zum Beispiel, würde ja nur eine Antwort geben zu einer Frage, wo er hundertprozentig oder sie hundertprozentig weiß, ob das die Antwort stimmt oder ich weiß es nicht sagen und damit halt intellektuelle Bescheidenheit zeigen. Was wir aber gesehen haben, ist eben durch die Bank, also es war europaweit über 35 verschiedene Länder, wurden die Studien in allen möglichen demografischen Teilen, also auch verschiedenen Altersgruppen, Bildungshintergründe und Frauen und Männer gemacht, haben gesehen, dass es eigentlich nicht sehr große Unterschiede gibt. Natürlich muss man mit einbeziehen, dass jedes Land eine andere Kultur und Geschichte hat, auch in der die Wissenschaft eine unterschiedliche Rolle spielt, von zeitgeschichtlichen her, aber natürlich auch von Bildungssystemen und Fortschritten. Aber wir haben das halt natürlich auch alles uns genau angeschaut und abgeglichen. Und was sehr interessant war, wir haben nicht wirklich große Unterschiede in Altersgruppen oder zwischen den Ländern gesehen, sondern den kleinen Unterschied, den wir gesehen haben, ist zwischen Männern und Frauen. Also was wir gesehen haben, was auch nicht sehr überraschend war, weil das auch von vielen anderen Studien ist, dass die Männer tendieren weniger oft, ich weiß es nicht zu sagen. Und was wir auch noch herausgefunden haben, ist eben, was sehr interessant war, war, dass erstmal diese Selbstüberschätzung schneller wächst als Wissen, dass die Personen, die ein durchschnittliches, also so Halbwissen, sagt man glaube ich in Deutsch, haben, meistens höhere Selbstüberschätzung zeigen. Und dass wir durch die Bank die Mehrheit der Personen, die eben, das waren über 9000 Personen, die da bei der Studie über diese 30 Jahre mitgemacht haben, dass durch die Bank der Großteil der Bevölkerung eben dieses durchschnittliche Wissen auch hat und die dann auch meistens in diese Gruppe fallen, wo es schlechtere Einstellungen zur Wissenschaft gibt. Und da ist halt unsere Hypothese, dass diese Lücke zwischen was man weiß und was man vorgibt zu wissen, indem man eben falsche Antworten gibt, beziehungsweise ich weiß es nicht, sagt, da diese Lücke dieser Selbstüberschätzung ist und da man vor allem anfällig ist für Missinformation, Fake News.
Das heißt auch, wir haben auch ein Problem mit intellektueller Bescheidenheit.
Genau, die Überlegung wäre halt, wenn wir jetzt Selbstüberschätzung haben, was wäre jetzt der Gegenpol dazu? Und da wäre vielleicht intellektuelle Bescheidenheit auch so, wie Sokrates schon gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also man sieht ja auch in diesen Confidence, da gibt es diesen berühmten Dunning-Kruger-Effekt, wo die Idee immer war, dass halt je mehr man ein Experte ist, desto weniger hat man Overconfidence, weil desto mehr weiß man, was man eigentlich nicht weiß. Und historisch gesehen hat man ja auch immer vermutet, in diesem Dunning-Kruger-Effekt, dass die Personen, die am wenigsten wissen, am meisten Selbstüberschätzung haben. Aber das Besondere an unserer Studie ist eben, dass die Hauptgruppe, die eigentlich halbes Wissen hat, mehr gefährdet ist zu der Selbstüberschätzung. Also dass es nicht unbedingt daran liegt, kein Wissen zu haben, sondern dieses halbe Wissen, in dem man sich dann mit sehr großem Selbstvertrauen bewegt.
Was macht denn diese chronische Selbstüberschätzung, sagen wir jetzt mal so, mit unserem Vertrauen in die Wissenschaft?
Ja, wir wissen noch immer nicht ganz genau natürlich, wie man Vertrauen wirklich misst. Was ist Vertrauen? Und auch Vertrauen in die Wissenschaft ist ein sehr großer Umbrella-Term, also ein sehr, sehr breites Konzept, weil dafür müssen wir natürlich auch uns damit auseinandersetzen, was die Bevölkerung der Wissenschaft versteht. Wenn ich Vertrauen in die Wissenschaft höre, vertraue ich der Wissenschaft als wissenschaftliche Methode, vertraue ich der Wissenschaft als Institution, vertraue ich als Wissenschaft den Akteuren, also den Experten, den Wissenschaftlern, die Politiker, die auch Wissenschaft natürlich jetzt immer mehr auch, ja, ich traue mir zu sagen, manchmal instrumentalisieren. Das ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung für die Wissenschaft selber, auch zu verstehen, wie messen wir Vertrauen und wie hängt Vertrauen mit Selbstüberschätzung zusammen. Weil Selbstüberschätzung ist ja nicht die perfekte Übersetzung für Confidence oder Overconfidence. Overconfidence ist ja auch dieses übergrößerte Vertrauen in sich selbst, was ja nichts Schlechtes ist. Also man sollte sich ja selbst auch vertrauen und etwas zutrauen. Ich glaube, da gehen wir auch ganz schnell in die Diskussion von Eigenverantwortung und autonome Entscheidungen am demokratischen Prozess teilnehmen. Also man will ja kein blindes Vertrauen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man versteht, was Wissenschaft ist. Das ist natürlich ein Diskurs, der in der Wissenschaft immer tagtäglich da ist, aber natürlich in der Bevölkerung vielleicht auch noch mehr unterstützt werden sollte und auch gleich eine sehr gute Idee ist für meinen Salon.
Der Salon Luminosa, ein Format, um Wissenschaftskommunikation in die Breite zu tragen, oder?
Ja, und ich traue mich sogar auch noch ein bisschen weiter zu gehen. Also ich versuche, aus dem typischen Wissenschaftskommunikationsformat auszubrechen und nicht unbedingt die lehrende Rolle als Wissenschaftler in der Bevölkerung zu tragen, sondern Rahmenbedingungen zu setzen, einen Safe Room, also einen Safe Space, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem Personen aus verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Berufsmodellen, natürlich auch verschiedenen Gendern, Altersgruppen, auch kulturellen und Glaubensgruppen zusammenkommen und sozusagen lernen, miteinander über verschiedene Meinungspositionen zu diskutieren, im Zuge der Wissenschaft, im Zuge der Technologisierung, im Zuge der künstlichen Intelligenz und digitalen Transformation.
Ja, Wissenschaftskommunikation spielt ja da überhaupt eine sehr große Rolle, wenn wir über Vertrauen sprechen in Wissenschaft, also Wissenschaft als Institution, die Ergebnisse, die Methoden. Wie kann denn Wissenschaftskommunikation so gelingen, dass man möglichst viele Menschen abholt damit?
Ja, das ist natürlich die größte Herausforderung in der Wissenschaftskommunikation und auch aus meiner eigenen Erfahrung gibt es nicht ein Format, das für alle passt. Und man versucht natürlich immer mehr auch jetzt interdisziplinär zu werden. Also zumindest, das ist eben die Idee hinter dem Projekt Salon Luminosa, eben Wissenschaft mit kritischer Medienkompetenz und mit Prozessen aus der Kunst, also mit künstlerischen Prozessen zu verbinden, um eben auch das Thema emotionale Intelligenz aufzugreifen, weil Emotionen sind halt extrem wichtig, sie zu verstehen, was für eine Rolle sie spielen bei der Entscheidungsfindung. Also wir sind eben nicht diese rationalen Agenten, sondern wir müssen uns schon auch sehr bewusst werden, wie vor allem in dieser digitalen Welt, in der wir jetzt aufwachsen sozusagen, wie viel die Information nicht reine Worte oder Sprache ist, sondern mit sensorischer, emotionaler Stärkung daherkommt. und wie eben unsere Entscheidungsfindung mit unseren Emotionen eben zusammenhängt. Und deswegen bin ich davon überzeugt und auch ein sehr großer Advokat, also ich hoffe, das ist ein deutsches Wort, eben, dass wir uns mehr interdisziplinär bewegen sollten und eben Wissenschaft mit Medienliteracy und den Lernen aus der emotionalen Intelligenz, Empathie, intellektuelle Bescheidenheit beschäftigen und ein bisschen mehr mit der Kunst zusammenarbeiten, weil die haben da sehr viel Erfahrung, wie man Aufmerksamkeit auf unsere Emotionen und das Gefühl bringt.
Ja, Entscheidungen werden definitiv nicht immer nur rational getroffen. Noch einmal kurz zurück zum Thema Vertrauen in die Wissenschaft. Wissenschaftsskepsis und politische Strategien, was haben denn die miteinander zu tun? Wenn wir jetzt schon von Entscheidungsfindung treffen, sind wir auch bei politischer Entscheidungsfindung. Wo sind denn da die Schnittstellen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass Wissenschaftsskepsis ja nichts Schlechtes ist. Also als Wissenschaftler ist man ja eigentlich skeptisch. Und der wissenschaftliche Prozess ist ja so, dass man immer Entscheidungen trifft aufgrund der Daten und Fakten, die man in dem Moment hat. Die können ja morgen anders ausschauen. Also man hat dieses Open Mindset, dass man immer wieder neue Informationen einnimmt und daraufhin neue Entscheidungen trifft. Das heißt, es kommt ja auch immer wieder ein Handlungsspielraum zustande, in dem man diese Entscheidung neu umsortieren kann, wo man sich auch, um zurück auf die emotionale Intelligenz zu kommen, mit den Emotionen, die da mitspielen, auch auseinandersetzen kann. Ich muss auch sagen, dass wir vielleicht auch ein anderes Vokabular finden müssen, dass wir halt auch für den Teil der Bevölkerung, die der Wissenschaft abgewandt sind oder auch in diese Verschwörungstheorien reinfallen, ein anderes Vokabular auch finden oder ein Konzept, weil Wissenschaftsskepsis jetzt eigentlich so auch in der Wissenschaft, ja, würde ich sagen, bin ich auch Skeptiker, ja. Ja, natürlich sind wir jetzt in dem Zeitalter, wiederum bei der Pandemie hat man sehr gut gesehen, da ist natürlich Wissenschaft endlich ins Licht auch getreten, weil wir in einem Moment sind, wo irrsinnig viel Wissen da ist, um einfach auch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber der Unterschied natürlich zwischen Wissenschaft und Politik ist, dass Wissenschaft sozusagen nicht unbedingt die Entscheidungen trifft, sondern die Daten liefert und die Politiker die Entscheidungen treffen.
Also ein Plädoyer für Skepsis ja, aber emotionale Intelligenz auch ja.
Ich glaube, wir brauchen halt eine Diskussion, was Skepsis bedeutet. Skepsis für mich hängt auch mit Eigenverantwortung zusammen. Und die Idee von Demokratie ist ja, dass man entscheidungswillige und entscheidungsfreudige Bevölkerung hat, die natürlich hinterfragt, was ihnen vorgegeben wird oder angeboten wird. Und dafür braucht man schon etwas Skepsis. Aber natürlich Verbindung mit Halbwissen und Selbstüberschätzung kann das halt natürlich dann zu Extremen führen. Und vor allem mit diesen Internet-Silos oder halt diesen Echo-Chambers, die ich schon erwähnt habe, wenn man halt dann nur einseitiges Wissen oder ich würde eher sagen Content, weil Wissen ist ja auch etwas, das man sich eigentlich, das einem gehört, dass man sich selbst aneignet, dass man auch selbst erfährt und dass man auch vielleicht prüft, dass man halt dann sich natürlich dann in diesen Informationsfluss, Informationsverwirrungen in unterschiedlichen Realitäten findet.
Die Wissenschaftlerin Simone Lackner, die sich mit Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsvertrauen beschäftigt. Das Interview hat Magdalena Stammler geführt. Ja, wissenschaftliche Skepsis versus Wissenschaftsskepsis oder Wissenschaftsfeindlichkeit im Rahmen unseres Schwerpunktthemas. Gefährliches Halbwissen oder Falschinformationen sind oft auch der Nährboden für Scheinmedizin, beschönigend meist als Alternativmedizin bezeichnet. Der ehemalige Apotheker, Pharmazeut und Autor Edmund Berndt ist Mitglied der Skeptiker, der Gesellschaft für kritisches Denken, die alljährlich den Negativpreis Goldenes Brett vorm Kopf für den größten unwissenschaftlichen Unsinn des Jahres verleiht. In seinen Publikationen beschäftigt er sich mit dem Esoterik-Boom in den Apotheken und dem umfangreichen Themengebiet der Pseudomedizin. Woher kommt das große Vertrauen in Teilen der Bevölkerung in oft abstruse Heilmethoden? Welche Rolle spielt dabei die medizinische Praxis der Vergangenheit? Welche gesellschaftlichen Folgen hat die Scheinmedizin und gibt es sinnvolle und wirksame alternativmedizinische Bereiche? Auf diese und andere Fragen hat mir Edmund Berndt geantwortet pointiert und hat auch Kurioses eingebracht, etwa das schon erwähnte Präparat Mumie. Ich begrüße den Pharmazeuten und Autor Edmund Berndt. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr herzlich willkommen bei mir zu Hause. Authentischer geht's nicht heute.
Sie haben lange Jahre als Apotheker gearbeitet, haben Bücher publiziert, unter anderem zum Thema Scheinmedizin, Alternativmedizin. Waren die Erfahrungen, die Sie in der Apotheke gemacht haben, ausschlaggebend, dass Sie sich eingehender mit dieser Thematik befasst haben?
Das kann man so sagen, die Erfahrungen in der Apotheke waren davon abhängig. Ich bin ja nicht sofort in die Apotheke gegangen, sondern ich habe zuerst ein Jahr lang in der Chemie Linz gearbeitet, bin dann in den Pharmaaußendienst zur Firma Böhringer Ingelheim gegangen, war davon 3 Jahre lang pharmazeutischer Außendienst, 2 Jahre lang Diagnostiker, grob gesprochen, und habe dann doch beschlossen, die Apothekenlaufbahn einzuschlagen, habe dann in Linz das Apothekenjahr gemacht, die Aspirantenzeit, und habe dann knapp 5 Jahre in Schering in der Apotheke als angestellter Apotheker gearbeitet, habe dann den Kontakt zu Lenzing bekommen und habe dann die Apotheke in Lenzing übernehmen können und habe mit 1.1.91 in Lenzing als selbstständiger Apotheker begonnen. Habe dann bis zu meinem Berufsende mit 65 als Apotheker gearbeitet.
Und was waren da Ihre Erfahrungen mit dem Bereich der Alternativmedizin?
Naja, die ersten Erfahrungen habe ich gesammelt, nachdem bin ich mit der Homöopathie in Berührung gekommen, mit Leserbriefen in den Zeitungen und so fort. Zum Beispiel kommt ein Patient herein mit einem Zettel vom Kräuterpfarrer Weidinger, nicht? Ein schönes Blatt, tipptopp gefertigt mit allem drum und dran, und dann steht ganz unten ganz klein gedruckt drauf: Diese meine Ratschläge befolgen Sie nur in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt. Wenn einer zum Kräuterpfarrer Weidinger nach Fernsehen Niederösterreich hinauffährt, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass er nicht zum Arzt geht. Das ist eine Schutzbehauptung. Oder zum Beispiel in der Frauenzeitschrift Welt der Frau ist also eine katholische Familienzeitung Artikel gewesen über die Herstellung eines Hustensaftes. Nicht? Dann lese ich mir den durch, den Artikel. So steht drinnen, also man nehme einen Zucker entsprechend in den Topf an und dann vergrabe man den Topf in der Erde, markiere wieder den Stock und lasse ihn in der natürlichen Gärung unterwerfen im Erdreich drinnen. So habe ich dann Anruf gerufen in der Ordination, was das eigentlich so ist, ob sie sich überlegt haben, das kann doch nicht sein, dass ich sozusagen so eine hochnotpeinliche Zubereitung, die auch entsprechend anfällig ist auf Verderben und so fort, im Garten eingraben, was das so ist, nicht? Ja, keine Antwort.
Unterschiedliche Bereiche der Alternativmedizin sind natürlich auch ein breites Geschäftsmodell. Mit welchen Geschäftspraktiken waren Sie denn da konfrontiert in Ihrer Laufbahn als Apotheker?
Naja, ich habe meine Geschäftspraxis einmal primär im Außendienst kennengelernt, die Geschäftspraxis mit den hausapothekenführenden Ärzten. Ne? Habe ich einen Arzt besucht, habe nicht gewusst, wie groß seine Praxis ist. Sagt er, er hat gerade ein Angebot bekommen, 100 plus 100. Habe ich gesagt, was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung gehabt über die Usancen damals, ich war noch im Pharmaaußendienst. Sagt er, ja, 100 Stück habe ich jetzt geliefert gekriegt, das habe ich bezahlt, und 100 Stück kriege ich vom Auto des Vertreters gratis dazu. Jetzt dürfen Sie sich ausrechnen, was dann die Leute in den nächsten Monaten bekommen. Das soll nicht heißen, dass das Medikament schlecht ist, aber es abhängiger kann man eigentlich nicht sich gestalten. Nicht? Dann habe ich gedacht, so kann es eigentlich nicht sein. Und die Trennung zwischen Arzt- und Apothekerberuf ist also sehr, sehr essentiell wichtig gewesen, dass die Funktionstrennung ist. Und die wird zunehmend aufgeweicht irgendwie. Und das, finde ich, ist nicht richtig, sondern der Apotheker hat die Medikamente zu besorgen, darüber Bescheid zu wissen, hat sie entsprechend zu lagern, zu halten und zu liefern. Und der Arzt verschreibt es. Aber der Arzt sollte keinen Vorteil haben aus der Verschreibung heraus. Unabhängig. Und diese Unabhängigkeit ist in der Doppelfunktion Hausapotheke nicht gegeben.
Das betrifft natürlich eigentlich den gesamten pharmazeutischen Bereich, ja.
Das betrifft mehr oder minder den gesamten pharmazeutischen Bereich. Wird auch in anderen Ländern strenger gehandhabt. In Amerika, wenn Sie zum Arzt gehen und er schlägt Ihnen eine Operation vor, er darf diese Operation nicht durchführen, sondern muss er überweisen und der Kollege sagt, okay, ja, das mache ich mit allem drum und dran. So geht das nicht. Sozusagen anrufen beim Arzt, ich brauche geschwind eine Operation, geht in Amerika nicht.
Kommen wir zurück zum Bereich der Alternativmedizin, die ja in vielfacher Richtung aufgesplittet ist. Und da gibt es viele Bereiche, die nachweislich ja, außer dem Placebo-Effekt wirkungslos sind. Sie sind ja auch in Ihren Büchern zum Beispiel angeführt, die Homöopathie zum Beispiel, über die Sie schreiben. Woher glauben Sie denn kommt das breite Interesse und auch der Glauben von vielen Kundinnen und Kunden an diese Art der Medizin?
Die Homöopathie liegt gewissermaßen im Trend. Sie gibt sich als natürlich nebenwirkungsfrei aus, nicht? Was ja unter Anführungszeichen nicht ganz richtig ist. Nebenwirkungsfrei mag stimmen, natürlich ist wieder was anderes, weil wenn ich das 100-mal gegen den Erdmittelpunkt schüttle, ist es nicht natürlich, ist aber jetzt übertrieben dargestellt. Aber, und dann ist natürlich eine Werbungsfrage. Wenn Sie das Fernsehen auftreten, ist es jeden Tag Werbung für praktisch gesehen Nonsens. Ich habe mich versucht, möglichst herauszuhalten. Und in meiner Apotheke habe ich die Homöopathiker nicht dargestellt. Wenn jemand ein Rezept hat, unterliegen Sie als Apotheker dem Kontrahierungszwang. Sie können nicht dem Kunden das Rezept ausreden und sagen, Sie nehmen es was anderes, das wirkt nicht, das geht nicht. Nein. Wenn jemand in die Apotheke kommt und sagt, ich habe gehört, das und das hilft gegen das, können Sie sagen, ja, das ist ein Homöopathikum, das hilft nicht. Nein. Ich habe auch Streitgespräche mit Kunden geführt, ich kann mich an eines erinnern, und er hat gesagt, ja, das ist Ihre Meinung. Habe ich gesagt, Moment, es ist keine Meinung, die ich Ihnen jetzt sage, sondern das ist das, was gerichtsmedizinisch, was gerichtlich festgestellt worden ist, auch wenn ich denke, dass es nicht wirksam ist. Ich vertrete keine Meinung dazu. Ne? Und der berühmte Professor Frass ist also nach Lenzing in die Apotheke gekommen und hat etwas verlangt, ich habe ihn augenscheinlich gekannt, und hat sich dann beschwert darüber, dass ich ihm ein Homöopathikum verkauft habe. Ich kann mit Professor Strauss nicht streiten in der Apotheke öffentlich, wie das geht. Nicht? Und er hat gesagt, weil ich es ihm verkauft habe, wirkt es.
Nochmal zurück zur Homöopathie. Es ist ja auch eigentlich interessant, dass gerade diese Form der Medizin auch eigentlich sehr beliebt ist bei bildungsnahen Schichten, gar nicht so bei bildungsfernen Schichten, wo man annehmen müsste, dass das mehr hinterfragt wird. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Keine wirkliche Erklärung, aber viele Erklärungsversuche liegen dahinter. Es ist das im Zeitgeist entsprechend und entscheidend dafür, ob etwas wirkt oder nicht, ist nicht die wissenschaftlich, naturwissenschaftlich fundierte Lage. Es ist nicht so, dass nur ein Einzelversuch nicht stimmt, sondern die Lehre stimmt mit allen Erkenntnissen nicht überein. Es gibt also nichts, was mit der Homöopathie übereinstimmt. Es gibt keine medizinische Erkenntnis, die wir der Homöopathie verdanken. Es gibt nichts. Und wenn man die geschichtliche Entwicklung der Homöopathie anschaut, muss man sagen, Hahnemann hat zu einer Zeit die Homöopathie entwickelt, wo die Medizin nicht wirksam war. Ne? Wo eine Medizin angewendet wurde, die zum Teil sehr schädlich war. Und seine ersten großen Erfolge hat er in der Cholera-Epidemie erzielt, wenn ich mich richtig erinnere. Da durften die Leute erstens trinken, die Schulmediziner damals haben das abgelehnt. Und das alleine schon hat also viele Leben gerettet, nicht? Und da war er also eindeutig vorn. Und er hat also eine sanfte Medizin produziert, wo nichts Giftiges drin war. Weil zur damaligen Zeit hat es ja noch Leute gegeben, die sind ganz grau gewesen, weil sie mit Silber voll gepfropft worden sind und so fort. Also das ist alles mehr gegeben. Und da hat er das Glück gehabt, seine Zuwendung zu den Patienten, die er gegeben ist, das ist ja keine Frage, war natürlich ein heilsamer, unter Anführungszeichen heilsamer Effekt. Nicht? Er hat sich also für die Patienten Zeit genommen. Zur damaligen Zeit war es so, wenn man einen Arzt benötigt hat und man aber eine entsprechende gesellschaftliche Stellung gehabt, hat man den Bedienten zum Arzt geschickt und der Bediente ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat dem irgendwas mitgegeben und er hat das dann der Bediente hat das dann zu Hause abgegeben. Der Arzt selber hat sich den Patienten in den wenigsten Fällen wirklich angesehen. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist also eine Situation gewesen, die war mit heutigen Sachen nicht zu vergleichen.
Da wird dann doch ein bisschen verständlich, warum auch ein gewisses Vertrauen dann in diese Medizinformen gesetzt worden sind, wenn man sich dann auch Zeit genommen hat für die Patientinnen und Patienten, wenn man sie vor schädlichen, starken Mitteln geschützt hat. Und dann gibt es auch noch einen Effekt, der ja tatsächlich nachgewiesen worden ist, das ist der Placebo-Effekt. Ist das ein Grund, warum man sagen könnte, naja, dann wäre es ja nicht so schlimm, wenn Menschen das verwenden?
Der Placebo-Effekt ist ein Scheineffekt. Er hängt ab von vielen persönlichen Umständen und persönlichen Überzeugungen, ob dieser Effekt herauskommt. Und der Placebo-Effekt braucht natürlich auch eine physiologische Grundlage, sage ich mal, damit er überhaupt funktionieren kann. Wenn ich jemand den Finger abschneide, wird der Finger nicht nachwachsen. Das funktioniert so nicht. In diesem Sinne. Und die Effekte sind nachweislich da. Das heißt, wenn jemand Kopfweh hat und er schluckt ein Placebo und das Kopfweh geht weg, dann geht es ihm subjektiv besser. Der Placebo-Effekt kommt natürlich bei allen selbstheilenden Erkrankungen verstärkt zum Tragen, und dann die Beschreibung vom Hahnemann dazu, es tritt am Anfang eine Verschlechterung ein und dann wird es besser, entspricht in vielen Fällen dem natürlichen Heilungsverlauf. Nicht? Das ist so. Aber den Effekt gibt es und das Gegenteil ist der Nocebo-Effekt. Wenn jemand, ich sage immer, als Kind von einem einfühlsamen praktischen Arzt behandelt worden ist, als Kind, nicht, wird natürlich, wenn er eine Ordination betreibt und er sieht den weißen Kittel, wird er natürlich ein positiveres Gefühl bekommen, als wenn er als Kind von einem blöden Doktor unzureichend liebevoll behandelt worden ist, wird also das keine Zuversicht auslösen. Also, um Gottes Willen, jetzt muss ich nur mehr zum Arzt da noch gehen. Nicht? Und alle Versuche, den Placebo-Effekt nachzuweisen, scheitern. Insofern die Kausalität, weil wir müssen immer unterscheiden zwei Sachen zwischen dem Phänomen und der Erklärung für das Phänomen. Wenn ich den Himmel beobachte und ich sehe die Sonne jeden Tag aufgehen, kann ich Aufzeichnungen führen und kann sagen, morgen wird sie um 10 Sekunden später aufgehen oder früher aufgehen, weil das habe ich aus dem Grund meiner langjährigen Erfahrung gekommen, das ist das Phänomen. Die Erklärung für das Phänomen ist was anderes. Ne? Da haben wir Jahrtausende hindurch geglaubt, die Sonne umkreist die Erde, bis ich gesagt habe, nein, die Erde umkreist die Sonne. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ist das Phänomen und die Erklärung für das Phänomen. Und bei der Homöopathie ist es so, das Phänomen Homöopathie, dass sie wirkt, ursächlich kausal, stofflich bedingt wirkt, dieses Phänomen ist bis jetzt nicht nachgewiesen. Sie können natürlich nicht nachweisen, man kann das nicht nachweisen. Es fehlt nur der Nachweis. Und dieser Nicht-Nachweis, dieser fehlende Nachweis, der aus naturwissenschaftlicher Sicht auch de facto unwahrscheinlich ist, dass er erbracht werden kann, diese Nicht-Nachweisbarkeit wird ersetzt durch ein gigantisches Kuddelmuddel von Erklärungen. Mit modernsten Begriffen wird versucht, von Schwingungen, Resonanzen und was es sonst noch alles gibt, wird also versucht, diesen fehlende Nachweis zuzudecken. Aber dem Phänomen fehlt die Wiederholbarkeit in der Erklärung.
Abgesehen, dass gewissen Methoden Charlatanerie vorgeworfen werden kann und damit auch Geld verdient wird mit Scheinmedizin, gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere Auswirkungen, auch vielleicht gesellschaftlicher Natur, die eine Erstarkung dieser verschiedenen alternativmedizinischen Bereiche bewirkt?
Naja, was im allgemeinen Bewusstsein verschwunden ist, ist, dass wir noch nie so gesund und wohlgenährt waren wie heute. Wir sind heute alle völlig überernährt, nicht? Und es muss sozusagen ein Schuldiger gefunden werden und der Schuldige ist die Industrienahrung und der Schuldige ist die Medizin, dass es uns so schlecht geht. Und wir brauchen endlich etwas Natürliches und auf den Zug Natürlichkeit sind die Homöopathen aufgesprungen wie eine Eins. Und das erleben Sie immer wieder in den Diskussionen. Da wird gesagt, die Medizin ist so giftig und so schädlich und so fort. Ja, in der Vergangenheit war sie natürlich nicht ohne. Nicht? Aber als Pharmareferent kann ich sagen, wir waren also höchst ehrlich und bestrebt, die Wirkung der Medikamente darzustellen. Wir sind angewiesen worden, dem Arzt zu erklären, wofür wir sie glauben oder nachweislich besonders gut helfen können. Die Indikationen, die uns problematisch erschienen sind, haben wir gesagt, bitte, da enthalten wir uns der Aussage, das wirkt nicht so gut, weil wir interessiert daran haben. Und dann haben sie uns gesagt, machen Sie die Konkurrenz nicht schlecht. Die haben auch gute Medikamente.
Jetzt gibt es natürlich im medizinischen Bereich viele Themen, die man auch diskutieren kann, die auch kritisch zu hinterfragen sind, etwa die übermäßige Gabe an Antibiotika, obwohl die Antibiotika in vielen Fällen sehr, sehr nützlich sind, haben sie auch viele Nebenwirkungen. Im Bereich der Alternativmedizin gibt es ja auch viele Bereiche, die sehr unterschiedlich sind. Wenn man jetzt Naturheilkunde hernimmt, wenn man selbstständig Kräuter sammelt, das sind ja teilweise durchaus sinnvolle Wirkstoffe in den Pflanzen drinnen. Medikamente sind ja auch teilweise daraus entwickelt worden. Wo ziehen Sie denn da die Grenze oder wo ist denn da bei Ihnen die Grenze von nützlichen alternativen Methoden zu Scheinmedizin und Charlatanerie?
Naja, alles, was wirkt, ist Medizin. Wenn es wirkt, ist es Medizin. Wenn es nicht wirkt, ist es keine Medizin. Und wenn es schädlich ist, ist es etwas Schädliches. Dann ist es schon gar keine Medizin. Ne? Und zu den pflanzlichen Wirkstoffen ist zu sagen, es gibt eine Unzahl von pflanzlichen Wirkstoffen. Und wir haben also eine lange historische Aufzeichnung über die Pflanzen. Und ich kann dann sagen, verschiedene Pflanzen sind unter verschiedenen Namen zu verschiedenen Zeiten in völlig gegensätzlichen Erkrankungen, die einander widersprechen, eingesetzt worden. Mit Erfolg und ohne Erfolg. Und in tausenden Wallfahrtskirchen bezeugen tausende Votivtafeln, dass das sehr gut geholfen hat.
Ja, aber es gibt ja auch pflanzliche Stoffe, die erwiesenermaßen ganz konkrete Wirkungen haben.
Ja, wir wissen aus der Literatur haarscharf, wie der Sokrates umgekommen ist. Und die Schilderungen vom Tod des Sokrates stimmen mit unseren heutigen Kenntnissen über Conium Maculatum vollkommen überein. Er ist mit Konein, an der Koneinvergiftung, bei lebendigem Geist verstorben.
Für alle, die nicht chemisch oder pharmazeutisch vorgebildet sind, Konein, was ist das?
Das ist der Inhaltsstoff vom Schierling, im Schierlingsbecher. Ne? Das ist ein pflanzliches Gift, das ist ein echtes pflanzliches Gift. Da gibt es viele pflanzliche Gifte. Ne?
Ja, ich meine, pflanzliche Stoffe sind ja allgemein wirksam, kommt auch immer auf die Dosis an und kommt auf die Abgabe an.
Naja, dahinter steckt, hinter dem pflanzlichen Wirkstoff steckt der Glaube, der liebe Gott hat die Welt für uns erschaffen und der liebe Gott hat die Pflanzen erschaffen, um uns zu helfen. Aber dem ist nicht so, die Natur ist, wie sie ist und sie kann schädlich sein und sie kann nützlich sein und das muss ich eben herausfinden. Und es zeigt sich auch, dass ich im Laufe der Zeit gelernt habe, sollte, das wirkt nicht, das kann ich bleiben lassen, das ist sehr schädlich, das darf ich nicht nehmen, weil sonst gehe ich daran zugrunde. Und heute reden sie ununterbrochen von Paracelsus im Fernsehen. Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Aber niemand wird ihnen erklären, dass er ein Verfechter von Mumie war. Mumie Ägyptianer, die ägyptische Mumie war über 1000 Jahre lang oder fast 2000 Jahre lang war das ein begehrtes Arzneimittel. Ägyptische Mumie.
Für was hat man Mumie genommen?
Für alles Mögliche. Ursprünglich wurde die Mumie verwendet. Die Mumie ist das Erdpech, mit dem die Leichen balsamiert wurden. Und da hat man diese Binden abgenommen und da hat man dann diese Binden verbrannt, wollte man damit sogar Feuer machen, etc. pp. Und dann hat man Mumie als solches verwendet. Und das war gegen Gott und die Welt verwendet, die Mumie. Ne? War ein offizielles Arzneimittel. Ne? Ich habe selbst durch Apotheken gesehen, mit Apotheken Mumia Ägyptiana. Das hat es gegeben. Ne? Und ja, im Jahre 1935 hat noch so einen Prozess in der Steiermark gegeben gegen einen Apotheker, weil die behauptet hat, die Dame, dass er Jungfrauen zu Mumien verarbeitet. Ne? Dann hat er den Prozess natürlich gewonnen. Woher kommt diese Aussage? Die Volkskundlerin, eine steirische Volkskundlerin, da habe ich ein Buch von der gelesen, mit der habe ich auch telefoniert und korrespondiert. Und die hat also das dargelegt. Es hat Vorschriften gegeben, wie Mumien zu erzeugen ist. Nachdem die Araber nicht mehr genügend viel Mumien liefern konnten, haben sie also gibt es also genaue Vorschriften, wie Mumie gemacht wird. Nicht? Am besten ist ein guter Handwerksbursch im zweiten Alter, der, nachdem er zu Tode gekommen ist, wird er dann aufgehängt. Und das Ende der Literaturstelle, wie Mumie, jetzt sage ich, und wenn es alles richtig gemacht ist, schmeckt es wie ein gutes Gesöchts. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Kommen wir ein bisschen mehr wieder in die Gegenwart. Inwieweit ist der Glauben an alternativmedizinische Praktiken wie Homöopathie auch im Zusammenhang mit einer breiteren Impfskepsis zu sehen?
Das geht Hand in Hand. Das geht Hand in Hand. Ich habe vor 9 Jahren einen Aufsatz über das Impfen geschrieben, ohne besonderen Anlass, habe ich das, was ich gelernt habe, auf der Universität zusammengetragen, etc. pp. Habe also mit Edward Jenner begonnen, das, die Beschreibung und wieso er das gemacht hat und warum. Habe hineingeschrieben, dass verglichen mit den heutigen Möglichkeiten, eine Wirkung zu überprüfen, seine Kinder, die er geimpft hat, eigentlich Versuchskaninchen waren. Man hat also zur damaligen Zeit schon geahnt, es gibt die sogenannte Feierung, also gewisse Leute bekommen sie nicht. Man hat also gesehen oder feststellen können, dass also die Kuhmägde, die an Kuhbocken erkrankt waren, sind die echten Bocken offenbar nicht bekommen. Und man hat also versucht, mit den Pusteln sich einzureimen und zu feiern. Aber der Edward Jenner hat es dann sozusagen auf die Füße gestellt, hat dann die erste Impfung herausgebracht und hat das dann durchgeführt. Er ist mit den gleichen Argumenten bekämpft worden wie heute auch. Und dann habe ich im Internet nachgelesen, dass also die Pocken sind auch durchs Kaiserhaus gewandert. Die Maria Theresia ist so hässlich geworden, dass sie die Spiegel im Schloss Schönbrunn hat zuhängen lassen. Eine Tochter ist so verunstaltet worden durch die Krankheit, dass der vorgesehene norddeutsche Prinz die Vermählung abgesagt hat. Nicht? Und 2 oder 3 Kinder sind gestorben. Beethoven und Haydn waren so pockennarbig, dass also die Musikhistoriker der felsenfest überzeugt, es gibt keine authentischen Patrizien, es kann sie nicht geben. Auch Mozart und Schiller Mozart und Goethe haben Pockennarben gehabt. Und mit diesen Internetangaben darüber habe ich mich erinnert, dass ich in Wien immer in die Albertina gegangen bin und ich habe so verschiedene Kaiserfamilien und verschiedene Porträts gesehen. Ich habe noch nie in der Kunst eine Pockennarbe gesehen. Lehrbuchmäßig sind sie Pockennarben abgebildet, aber in der Kunst habe ich sie nicht gesehen. Jetzt habe ich dann an die Albertina geschrieben, an Dr. Christoph Metzger, das ist der Chefkurator, habe ihm das in einem schönen Schreiben geschrieben und hat er gesagt, kurzen Worte gesagt, das nennt man heute Photoshop. Es gibt keine Bilder. Er hat dann ein Bild genannt, ein Holbeinbild von einem Jüngling, wo angeblich eine Pockennarbung drauf ist. Das habe ich dann nachgelesen im Internet. Naja, da streiten die Gelehrten, ob das als Pockennarbe angesehen. Die Bilder sind alle geschönt und die Herrscher und die königliche und kaiserliche Familie muss es so dargestellt werden, dass sie auch von Gottes Gnaden, dass das Publikum das auch sehen konnte. Und das Ganze wird natürlich geschürt durch das ist unnatürlich, die Impfung und so fort. Und diese Argumente sind immer schon da gewesen. Ich kann dem lieben Gott nicht ins Handwerk fischen und so fort. Die Franzosen waren fürs Impfen, die Tiroler waren gegen das Impfen. Da hat es den Aufstand, den Andreas Hofer Aufstand gegeben. Weil man kann den lieben Gott nicht ins Handwerk fischen. Und die Argumente sind ja heute noch gegeben. Wenn Sie den holländischen Bibelgürtel glauben, die lassen sich nicht impfen, weil das ist nicht vorgesehen vom lieben Gott aus.
Auch Impfen und Impfungen haben natürlich unterschiedliche Auswirkungen, haben unterschiedlich gut gewirkt. Es hat auch Impfschäden gegeben. Ist hier in dieser Richtung zu wenig offensiv auch mit den negativen Auswirkungen von Impfungen umgegangen, dass das Impfgegner auch für sich verwenden haben können?
Die sind eigentlich in der Diskussion nicht zur Sprache gekommen. Es hat bei einzelnen Impfungen, ich müsste jetzt nachsehen wieder und das nachlesen, damit ich keinen Blödsinn sage, hat es Impfschäden gegeben, aber das ist mit heute nicht zu vergleichen. Heute können Sie die Wirksamkeit anhand des Titers überprüfen, schauen, ob die drinnen sind oder nicht. Und was dort diskutiert wird, ist über gentechnologische Hergehen. Und wenn Sie sich vorstellen, die Diskussion über das Impfen, wir werden gechippt. Wahnwitziger geht ja das gar nicht. Wahnwitziger, und es gibt Leute, die glauben das. Die glauben, fordern für sich ein Recht, den Nachbarn zu infizieren zu können. Und wenn Sie sich an den Beginn der Corona-Epidemie erinnern, nicht, da sind die Bilder aus Italien gekommen, wo also die Bestatter gesagt haben, bitte, wir kommen nicht nach, wir haben auf einmal so viele Tote, wir wissen nicht wohin. Dann hat man festgestellt, das sind also die chinesischen Fremdarbeiter, die haben sich aber nicht in der Arbeit angesteckt, sondern zu Hause in den überfüllten Quartieren angesteckt und so fort. Und damals haben sie schon gesagt, ja, das ist alles eine Scherzmeldung, das stimmt nicht. Wurde in Abrede gestellt. Ich kann natürlich nicht sagen, es ist übertrieben, Tagesschau und alles, aber das ist Faktum est. Und sofort haben sich Gescheite gefunden, die gesagt haben, nein, wir brauchen uns nicht impfen und so fort. Lange vor Corona, da war ich 5 oder 6 Jahre in der Apotheke, war ich in Linz, ein Vortrag über das Impfen von einem Salzburger Primarius, eines Kinderspitals, der hat über die Impfung gesprochen. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben mit Impfgegnern in Berührung gekommen. Ne? Die haben hinten gewartet und dann hat der Professor den Satz ausgesprochen. Da sind 5 Leute aufgesprungen und haben also die unmöglichsten Fragen gestellt. Und ich war schon etwas vorbereitet darauf, weil ich gesagt habe, jetzt bin ich gespannt, ob er das überhaupt alles beantworten kann. Ne? Also muss er irgendwo, wenn er so eine blöde Frage gestellt wird, muss er da irgendwo das gliedern und einteilen, weil ich kann nicht alles auf einen Tusch beantworten, also braucht er länger, also muss er sagen, bitteschön, das so und so und so und so. Dann haben sofort 5 Leute hingeschrieben, der verschweigen uns etwas, sie verschweigen uns etwas. Die Verhandlung, die Vorstellung, also die Veranstaltung musste abgesagt werden. Sie verschweigen uns etwas. Und die Darstellung in den Medien, wie ich zum Arbeiten begonnen habe, im Vorjahr noch im Pharmaausdienst, habe ich von einer Bekannten ein Buch geschenkt bekommen über die Medien von Neil Postman, das habe ich gelesen, ist hochinteressant zum Lesen, Entwicklung der Schrift und so fort und Bibeldruck und Druckverfahren etc. pp. Und da führt er eben aus, im Fernsehen eine Meldung ist, wenn sie lang ist, dauert sie 30 Sekunden, wenn sie lang ist. Nicht? Und dann war zur damaligen Zeit einmal 84, 85 ein Film über Hausgeburten. Ne? Das ist ein großes Kapitel, weil das im Spital, die Kinder kriegen es ja unnatürlich, nicht? Das ist zu Hause besser. Und da werde ich nie vergessen, war ein Professor von der Frauenklinik, von der Geburtshilfeklinik in Graz und 4 Herren, wo also die Damen, die Frauen zu Hause das Kind zur Welt gebracht haben. Und der Erste, der sprechen durfte, war der Professor. Ich war schon vorgewarnt, jetzt bin ich gespannt, wie lange er redet, weil der hat mühsam in einem Satz gerade hineingepresst. Früher sind alle gestorben. Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit, selbstverständlich kann man das alles noch verbessern. Danke, Herr Professor. Und dann hat er für den Rest der folgenden halbstündigen Sendung schweigen müssen und nach ihm hat gesprochen, in epischer Breite, einer aus dem tiefsten Waldviertel und hat geschildert, was er glaubt, dass seine Frau während der Hausgeburt alles Positive gefühlt hat. Und moderiert wurde die Sendung von einer Astrologin. Mehr habe ich nicht gebraucht. Aber wichtig war die Vorwarnung dazu. Ne? Ich bin gespannt, wie lange er reden darf. Ne? Und wenn Sie dann 20 Jahre später die Presse aufschlagen, und es wird Ihnen ein Buch vorgestellt über Waldgeburt, ne? Presse hat großformatige Zeitung, ne? Und 1/3 der Seite ist diesem Buch gewidmet und Sie finden kein einziges Wort vom wissenschaftlichen Redaktion der Presse, das irgendwie Kritik übte an dieser Vorstellung. Weil wenn Sie in Wald sozusagen die Kernaussage des Buches war, wenn die Frau spürt, dass das Kind jetzt kommt, Koffer nehmen, in den Wald gehen, Handy ausschalten, Decke mitnehmen und den Wald alleine auf der Decke im Eingang mit der Natur das Kind zur Welt bringen. Ich muss, glaube ich, nicht diskutieren, wenn da irgendetwas passiert, was im Spital nicht einmal der Rede wert ist und zu Hause von der Hebamme vorhergesehen wird und keine Lebensgefahr darstellt, kann ohne weitere Hilfe, ohne fremde Hilfe, lebensgefährlich sein, bis tödlich. Müssen wir nicht diskutieren. Aber das kommt nicht zur Sprache in der Rezession. Es ist ein hochinteressantes Buch und es schreibt es so schön und so fort. Und das muss man lesen in den Tageszeitungen.
Inwieweit ist die große Beliebtheit auch im Bereich der Alternativmedizin und auch Scheinmedizin mit einer allgemeinen Wissenschaftsskepsis und bis hin zur Wissenschaftsfeindlichkeit verbunden aus Ihrer Sicht?
Ich glaube schon, dass es mit einer allgemeinen Wissenschaftsfeindlichkeit verbunden ist. Was wir nicht wollen und was uns widerstrebt, ist das Denken in Wahrscheinlichkeiten. Wenn ein Statiker sagt, bitte schön, das wird nicht sicher sein, so hat er seine Sicherheitsgrenzen, seine Prozente und so fort, und so, dass das Bauwerk halten wird. Es könnte natürlich sein, dass von so und so wie Tausenden von Begutachten eine Begutachtung falsch war. Dann können Sie sicher sein, dass es in allen Zeiten steht, der Statiker hat sich geirrt, wisst ihr, das braucht man nicht. Also das Denken in Wahrscheinlichkeiten ist, wir wollen eine klare, einfache Sprache haben. Es muss unseren Gefühlen entsprechen und das wird von den Alternativen wesentlich besser bedient. Die erzählen einem das, was man hören will. Und das, was die Gruppe glaubt, das glaubt man. Ich habe dafür den Begriff der Imperten geprägt. Die Imperten sind also diejenigen, die den Unfug gepachtet haben und verdienen mit Unfug noch mehr Geld, mit Nichtswissen.
Die Wissenschaftsfeindlichkeit steht nicht allein, sondern die Wissenschaftsfeindlichkeit ist auch gepaart mit einer Abneigung gegen die sogenannte Obrigkeit.
Nein? Jeder, der wissenschaftsfeindlich sich gebiert, kann sicher sein, dass er nicht alleine steht und dass er einen anderen findet, der ihm Recht gibt. Und die Wissenschaftsfeindlichkeit ist auch gewissermaßen antidemokratisch. Die Wissenschaftsfeindlichkeit, die will klare, einfache Arbeit haben und die Naturwissenschaft liefert klare, einfache Antworten, die die Wissenschaft in vielen Bereichen nicht liefern kann, weil sie sich auch nicht gibt. Wir wollen aber immer eine klare, einfache Linie haben. Und das beflügelt das Ganze. Der Trump gibt einfache Antworten vor, das Volk glaubt und wird gewählt auch von den Leuten, die er an sich bekämpft. So glaubt man sich, wie funktioniert das, nicht?
Edmund Berndt, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Der ehemalige Apotheker, Pharmazeut und Autor Edmund Berndt. Sein Buch »Der Pillendreh, ein Apotheker packt aus« ist in der Edition Vabene erschienen. Weiters ist auch noch das Buch »Geschäfte mit dem Nichts«, »Risikoscheinmedizin«, gemeinsam mit dem Arzt Theodor Much erschienen. Das goldene Brett vorm Kopf, den Schmähpreis der Skeptiker der Gesellschaft für kritisches Denken, hat heuer übrigens das pseudomedizinische Wellnessgerät Healy erhalten. Nominiert waren außerdem der als rechtsextremistisch eingestufte Sender Auf 1 TV und die österreichische Tierärztekammer. Näheres auf skeptiker.at. Das war der letzte Widerhall in diesem Jahr. Diese und alle anderen Ausgaben auch der vergangenen Jahre sind nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at unter Widerhall bzw. Widerhall-Archiv. Danke fürs Zuhören, eine schöne Zeit, die wünscht im Namen des gesamten Teams Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.